Herzlich willkommen zu Relevant, deinem Podcast für die wichtigen Themen dieser Zeit. Egal ob Zuversicht, Achtsamkeit, Tod und Trauer oder Future Skills, Gerechtigkeit, Herzblut, wenn es relevant ist, reden wir drüber. Dein Host ist Stefan Joland, Headhunter und Podcaster aus Leidenschaft. Ich bringe die Menschen zusammen. Mein heutiges Thema ist Naturschutz. Und wer könnte für dieses Thema ein besserer Gesprächspartner sein als Roland Panther, Pressesprecher des NABU? Der Naturschutzbund e.V., wie er vollständig heißt, schützt seit über 125 Jahren die Natur und den Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Und gerade in diesen Zeiten sind NGOs so wichtig für Themen, die leider ein wenig aus dem Fokus zu geraten scheinen. Daher ordnen Roland und ich im Gespräch ein, was der NABU mit seinen 940.000 Mitgliedern macht und wie jeder einzelne von uns mitmachen kann. Ganz simpel, vom Vogelhaus auf dem Balkon, der Gestaltung der Gärten bis hin zu den großen Projekten wie der Renaturierung der Havel. Wusstest du zum Beispiel, dass in Deutschland jeden Tag rund 60 Hektar Fläche versiegelt werden? Oftmals sind das fruchtbare Böden für die Landwirtschaft oder natürliche Flächen in der Landschaft. Wenn auch du etwas machen möchtest, informiere dich einfach auf der Website www.nabu.de, zum Beispiel im Bereich Spenden und Mitmachen, oder werde Mitglied als Einzelperson oder mit einer Familienmitgliedschaft. Also, hier kommt eine gute Stunde voll mit Anregungen für ganz konkreten Naturschutz. Viel Vergnügen, auf geht's! Hallo Roland, kannst du für unsere Hörer bitte mal einordnen, was ist Naturschutz, was ist Klimaschutz, wo überschneidet sich das, wo sind da Unterschiede, wie kann man das sortieren?
Ja, gemeinhin wird in der Gesellschaft das immer sehr stark zusammengesteckt tatsächlich und das ist so gefühlt immer dasselbe, aber tatsächlich unterscheidet sich das sehr stark. Und so eine Stelle, wo das sehr sichtbar sich begegnet, ist bei der Frage zum Beispiel der Windkraft. Windkraftwerke haben erstmal eine starke Klimaschutzwirkung, weil sie CO2-ärmer Energie produzieren. Also es ist eine gute Klimaschutzmaßnahme. Gleichzeitig, wo stehen Windkraftwerke? Natürlich möglichst weit weg von menschlichen Siedlungen, also mitten in der Natur. Und dann gibt es dort Kollisionen zum Beispiel mit großen Vögeln wie Störchen. Und dann kollidiert quasi der Klimaschutz mit dem Naturschutz, der eben sagt, diese auch schützenswerten Wesen wie eben Störche, Schwarzstörche, werden dann eben durch eine Klimaschutzmaßnahme negativ beeinflusst. Und das setzt sich dann fort, also gerade im Bereich Windkraft ist das im Meer genauso. Sagt man, stellt die Windräder ins Meer, aber die sorgen dann zum Beispiel dafür, dass Schweinswale sich dort nicht mehr wohlfühlen. Das ist eben auch eine Art, die sehr stark geschützt ist, oder dass Zugvögel diese Windkrafträder ganz weit umfliegen und nicht mehr ihre Rastplätze anfliegen können. Und da trifft sich dann Naturschutz und Klimaschutz, einfach weil diese technischen Geräte, die wir für den Klimaschutz machen, manchmal dem Naturschutz widersprechen. Und gleichzeitig gibt es natürlichen Klimaschutz, da wird das zusammengeführt. Das ist zum Beispiel die Wiedervernässung eines Moores. Und da tut man dann für beides etwas.
Das heißt, eigentlich kann man es ja aus dem Wort auch ableiten, und Naturschutz schützt halt alles, was die Natur umgeht. Und Natur ist ja letztendlich alles, also Land, Pflanzen, Tiere, zählt man den Himmel zur Natur, wahrscheinlich auch den Himmel, die Luft am Ende des Tages.
Und wir haben ja viele Lebewesen, die sich in der Luft bewegen, sei es jetzt Vögel oder aber auch Insekten. Und gerade die Insekten machen uns ja zurzeit große Sorge unter diesem Begriff des Biodiversitätsverlustes. Also man sagt ja, dass über die Hälfte der Lebendmasse von Insekten seit den letzten 20 Jahren verschwunden ist. Da gibt es ja diesen berühmten Vergleich mit den Insekten an der Windschutzscheibe, die nicht mehr da sind.
Du bist Pressesprecher des NABU. Unser Thema ist Naturschutz heute. Magst du mal so kurz skizzieren, wer seid ihr, wie seid ihr organisiert?
Ja, der NABU ist eine ganz alte Organisation, 1899 gegründet. Also wir haben jetzt im vergangenen Jahr 125-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir sind eine föderal organisierte Organisation, das heißt, wir haben einmal einen Bundesverband, dann haben wir Landesverbände, und innerhalb der Landesverbände gibt es noch Untergliederungen, Gruppen vor Ort, und das wird wohl jeder eigentlich kennen, weil wir haben 2000 solche Gruppen in ganz Deutschland, also fast in jedem Ort oder in der Nähe eines jeden Ortes gibt es eine NABU-Gruppe, und die macht dann tatsächlich vor Ort Naturschutz, also Kröten über die Straße tragen, eine Benjeshecke bauen, irgendwelche Maßnahmen, die eben wo man sich beteiligen kann, Fledermäuse erlebbar machen. All solche Dinge machen unsere Mitglieder und Ehrenamtlichen vor Ort.
Ich habe gelesen, es gibt 2000 lokale NABU-Gruppen, ist das richtig?
Das ist richtig.
Ihr seid aber nur in Deutschland, ne? Oder seid ihr europaweit, weltweit?
Nein, wir haben auch internationale Aktivitäten, also sowohl hier in der Bundesgeschäftsstelle haben wir einen Fachbereich internationales, es gibt aber auch eine internationale Stiftung, die dann ganz gezielt Naturschutzmaßnahmen zum Beispiel entlang der Vogelzugrouten macht. Aber wir sind auch in Indonesien unterwegs, in Kirgisistan schützen wir den Schneeleoparden, also schon sehr unterschiedliche Projekte, die da auch hinterstehen.
Aber euer Herz, eure Verwaltung, eure Organisation ist eine deutsche.
Das Kerngeschäft ist Deutschland, ja. Und wir sind auch im Wesen eine deutsche Organisation. Wir haben dann internationale Partnerorganisationen, die unter diesem Dach von BirdLife stehen, mit denen wir dann auch zusammenarbeiten. Aber wie gesagt, haben wir auch eigene Aktivitäten im Ausland.
Okay, ich habe auf eurer Website auch ganz, also wirklich beeindruckende Zahlen gesehen. Ihr habt 940.000 Mitglieder, also fast 1 Million. Ihr habt 77.000 Ehrenamtliche, die für euch und mit euch wirken. Ihr habt 3 Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet im letzten Jahr. Ist das nicht sehr kleinteilig, also wie schwierig ist das, so was zu organisieren? Also ist das nicht ganz viel kleinteilige Arbeit, wo man dann irgendwie von oben nach unten durchdekliniert, oder hat jede lokale, regionale Gruppe ihre eigenen Aktivitäten und dann gibt es wieder nationale Aktivitäten, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich andersrum. Also auch wenn man sich überlegt, wie der NABU gewachsen ist, der wurde ja in Baden-Württemberg gegründet, da und am Federsee, das erste Naturschutzgebiet Deutschlands, da war der NABU beteiligt. Und das ist ja vor Ort lokal, aus dem lokalen Ansinnen heraus entstanden. Genauso sind ganz viele der Gruppen entstanden, dass sie gesagt haben, ich möchte hier vor Ort die Natur schützen, was kann ich denn tun? Und dann ist das immer größer geworden, haben sich die Landesverbände gebildet, dann irgendwann ist der Bundesverband dazugekommen und heute spiegelt die Organisation eigentlich so ein bisschen die Politik und die politischen Prozesse, das heißt, die Landesverbände agieren so ein bisschen so wie die Landespolitik. Der Bundesverband ist mehr zuständig für die Bundespolitik und die Europapolitik, weil ganz viel Naturschutzrecht wird ja in Europa gemacht. Mhm. Wir haben auch ein eigenes Büro in Brüssel zum Beispiel. Und das ist vielleicht nochmal ganz interessant vor dem Kontext, sind wir auch im Ausland aktiv. Tatsächlich ist Brüssel für uns aktives Politikfeld, in dem wir arbeiten, wenn man das als Ausland bezeichnen möchte. Aber es ist natürlich Europapolitik, die uns hier sehr stark betrifft. Ja. Sodass der Wunsch, etwas für die Natur zu tun, tatsächlich aus der Basis kommt, aus dem Geschehen vor Ort. Und das, was jetzt an Organisationen in den 125 Jahren darüber gewachsen ist, eigentlich nur dabei helfen soll, das besser abbilden zu können.
Du hast da ein sehr, sehr schönes Beispiel im Vorgespräch genannt und was eben auch, du hast selbst gesagt, zu der Schlagzeile oder der Headline Selbstwirksamkeit super passt. Ihr habt ein ja, man möchte sagen, Vorzeigeprojekt, die Havel-Renaturisierung. Magst du mal erzählen, in Kürze, wer das veranlasst hat, gestartet hat und wie das Ganze dann Fahrt aufgenommen hat?
Ja. Wir sind ja ganz oft in der Situation, dass man sagt, wie kann ich denn überhaupt selbstwirksam was für die Natur oder das Klima tun? Und ganz viele sagen, ich kann ja gar nichts dazu beitragen. Und der NABU ist eigentlich der lebende Beweis, dass das nicht stimmt, weil das ganze Engagement aller Leute im NABU eigentlich auch diese Ergebnisse des NABUs erwirtschaftet. Und wenn ich mir die Situation an der Havel angucke, dann fußen diese ganzen Aktivitäten auf dem Engagement einer einzelnen Person. Rocco Buchter, das ist heute auch unser Projektleiter, der dieses Havel-Projekt macht, der ist über Jahrzehnte durch die Ortsräte gezogen, hat sich vor Ort dafür eingesetzt, dass dieser ehemals industriell genutzte, stark befahrene, sehr stark begradigte Fluss naturnäher wieder wird. Und heute ist es so, dass da, wo wir die Havel renaturiert haben, wirklich Naturoasen bestehen. Und ja, das hat natürlich nicht Rocco alleine geschafft, aber es ist auf sein Engagement zurückzuführen. Und wir nennen ihn intern immer den Havel-Kaiser. Ich glaube, das ist da draußen inzwischen auch schon ein paar Mal benutzt worden. Aber das zeigt, wie also schon eine Person durch langes Engagement, das ist ja fast eine Lebenswerkaufgabe, dann doch sehr stark Einfluss darauf nehmen kann, wie sich seine Umgebung gestaltet, in diesem Fall ins Gute, wir gehören ja zu den Guten, zumindest vom Selbstbild, und dann eben ganz viel für den Naturschutz getan hat und dann sowohl in den Lebensräumen Wasser, Land als auch in der Luft Wirksamkeit entfaltet hat, weil da inzwischen sich ganz viele Arten wieder angesiedelt haben, die da jahrzehntelang nicht waren.
Das heißt, da ging es in Kürze darum, jetzt in meiner Laiensprache, dass die Havel, die ja hier, ich glaube, im Nordwesten von Berlin fließt, ne? Du sagst eben, dass sie industriell genutzt wurde, dadurch vielfach begradigt wurde, dadurch die Artenvielfalt deutlich reduziert wurde über Jahrzehnte. Und ihr habt dann gemeinsam dafür gesorgt, dass da quasi der natürliche Flusslauf teilweise zumindest wiederhergestellt wird, dadurch sich dann wieder Tierarten und Pflanzenarten ansiedeln, genau. Und dadurch letztendlich, und ich meine, da haben wir ja das Thema, was ist Naturschutz? Ne, das ist eben auch das Thema Arten, Tiere, Pflanzen, Umwelt, die Natur, die sich wieder erholen konnte durch dieses Projekt.
Genau, also die Nutzung der Havel hat halt dafür gesorgt, dass sie zum Beispiel, wie man das bei vielen Flüssen kennt, immer tiefer wurde, damit größere Schiffe dort fahren können. Das hat zur Folge, dass die Fließgeschwindigkeit in so einem Fluss steigt. Dann hat man Staustufen eingebaut, um das irgendwie besser managen zu können. Diese Begradigungen haben halt dafür gesorgt, dass diese ganzen Verwirbelungen und Untiefen, Sandbänke, also was verschwinden. Dann haben sie die Ufer befestigt, damit der Wellenschlag der Schiffe eben am Ufer keine Schäden verursacht. Und all das haben wir quasi zurückgemacht. Die Havel meandert jetzt da quasi wieder durch Brandenburg und haben Altarme angeschlossen. Das hat man halt früher, hat man dann, wenn die Uferbefestigung kam, wo der Altarm war, hat man den einfach zugebaut und dann war dahinter, wo vorher die Aue war, war dann trocken. Jetzt ist da wieder Wasser drin, also ganz viele Amphibien siebeln sich da an, da sind ganz viele Insekten, die wiederum ganz viele Vögel ernähren, also das ist wirklich ein Wahnsinn, wie Natur dann auch wieder explodiert. Und das Spannende ist, wenn wir das sehen, haben wir alle auch sofort ein Gefühl dafür, dass da was heile ist. Also wenn man da vor Ort ist und sich das anguckt, dann fährt man da wirklich dank und hat dieses wirklich tiefe Wohlfühlgefühl. Man denkt, das ist hier richtig intakter Ort. Und man sieht sofort dann auch den Unterschied zu einem anderen Teil des Flusses, wo das noch nicht passiert ist.
Schöne, was heißt Metapher, ne? Also irgendwie Naturschutz macht glücklich, ne? Also das...
Ja, da gibt es tatsächlich ja auch Forschung zu, ne? Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, man sagt ja, wenn man lange am Bildschirm arbeitet, soll man auch rausgehen in die Natur. Das hat tatsächlich was mit der Entlastung des Auges zu tun, nämlich in die Ferne zu schauen, aber eben auch das Betrachten organischer Formen sorgt dafür, dass es unserem Gehirn besser geht. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben letztes Jahr was mit Gerhard Hüther gemacht, der ja viel im Bereich Heilwissenschaft macht. Und der sagt auch, dass dieses sich um die Natur kümmern einen ganz großen Bereich der Zufriedenheit bedient, ne? Weil man tatsächlich das Wachsen, das Pflegen, man sieht das, also da ist ganz viel Erfolgserlebnis mit verbunden, was einem wirklich richtig zufrieden macht. Viel mehr vielleicht als die tollsten Sales-Zahlen im Beruf.
Ist das denn, also dann haben wir eigentlich schon, sind wir schon ganz tief drin in dem, was ihr macht und was ihr bewirken könnt. Und ich finde immer so von, das heißt von außen betrachtet, ne? Aber irgendwie, man hört immer ja, im Amazonas sterben so viele Tierarten und Pflanzenarten, aber das Ganze ist ja genauso vor der Haustür und wahrscheinlich auch bundesweit in ganz, ganz vielen Regionen. Hast du das Gefühl, dass Deutschland da auf einem guten Weg ist, das im Positiven wieder in den Griff zu kriegen? Oder hast du das Gefühl, dass es ein bisschen so wie so ein Kampf gegen die Windmühlen, dass man, wenn man jetzt ein Projekt dann durch hat, im Prinzip 10 weitere starten müsste und man kommt gar nicht hinterher, weil die Industrialisierung nach wie vor um sich greift und schlägt?
Ja, wir haben schon tolle Leuchtturmprojekte und auch insgesamt eine Verbesserung, ne? Wenn ich mir jetzt angucke, wie die Situation in den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war, dann hatten wir zum Beispiel grob mit Luftverschmutzung zu tun. Als ich Kind hatte, gab es viel sauren Regen und sowas. Also es war ja konkrete Umweltverschmutzung. Und das haben wir in den Griff gekriegt. Also die Luft ist sauberer geworden, das Wasser in den Flüssen ist besser geworden, ne? Also wenn ich mir überlege nach der Grenzöffnung, was da für Diskussionen waren, die Ostflüsse, wie der Zustand war, Havel gehörte ja auch dazu. Das Wasser ist sehr viel sauberer geworden. Wir können heute wieder am Rhein und in der Elbe baden, was zwischendurch verboten war. Das spricht alles dafür, dass da irgendwie was in die richtige Richtung geht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein gravierendes Platzproblem. Deutschland ist ja relativ klein, dicht besiedelt. Und immer wenn wir Boden versiegeln, also ein Haus bauen, eine Fabrik bauen, eine Straße bauen, dann verschwindet ja offener Naturraum. Und natürlich versiegeln wir jeden Tag so um die 50 Hektar, glaube ich, im Moment. Zielwert ist mal 30 Hektar. Da kann man sich mal vorstellen, das ist eine Menge Platz. Und wir haben immer das Gefühl, dass Natur unendlich ist in allen Dimensionen. Also Luft ist unendlich, Wasser ist unendlich und Platz haben wir auch unendlich. Und das stimmt halt nicht. Also bei der Luftverschmutzung haben wir es schon gemerkt. Bei der Meeresverschmutzung haben wir es vielleicht auch schon gemerkt und leiten nicht mehr jeden Mist ins Meer ein. Aber beim Platz ist das noch sehr widerstreitend. Und dann gibt es ja ganz, ja, eigentlich in jedem Ort kritische Diskussionen. Man merkt das, wenn es darum geht, Neubaugebiete zu erschließen, Industriegebiete zu erschließen. Natürlich sind das Eingriffe in die Natur, die auch nicht gut sind. Da wird vielleicht auch mal eine Grundwasserscheide überbaut, also eine Stelle, wo Grundwasser neu gebildet wird. Das merken wir dann irgendwie Jahrzehnte später an ganz anderen Stellen. Und deshalb sind die Auseinandersetzungen darüber auch immer so intensiv. Also wenn man sich hier die Auseinandersetzung rund um Tesla anschaut, die hier ganz in der Nähe war, Grünheide, das war ja eine ganz intensive Auseinandersetzung darüber, ob jetzt in diesem Wald eine Fabrik gebaut werden darf. Das war natürlich vielleicht nicht der naturschutzfachlich tollste Wald, den man sich vorstellen kann. Aber natürlich ist so eine Versiegelung mit einer Industrie, die vielleicht auch noch ganz viele Emissionen hat, nicht so ohne weiteres von der Natur zu verkraften. Und wir haben ja gerade in diesem Kontext natürlich auch das Thema Wasser ganz heikel, weil dann unglaublich hoher Wasserverbrauch mit einhergeht. Das heißt also, die Einflüsse, die wir kreieren, kommen immer dazu. Und gleichzeitig haben wir natürlich gelernt, dass wir über Kompensationsmaßnahmen und so weiter das auch wieder gut machen müssen. Aber die Grundthematik, dass wir nicht besonders sorgsam mit unserer Natur umgehen, bleibt vorhanden. Und wir erleben ja auch, dass Regeln, die dem Schutz der Natur dienen, als sehr störend empfunden werden und auch weltweit eigentlich im Moment von der Politik angegangen werden.
Aber hast du, auch da frage ich wieder als Laie, ne, die Hektarzahl, die versiegelt wird, da wird ja eigentlich kein Ausgleich, also wird ja nichts gleichzeitig in gleicher Höhe entsiegelt, wenn das der richtige Wort ist. Also von daher ist das doch im Prinzip eine endliche Frage und eine Frage, die klingt, als würden wir jetzt hier noch über wenige Jahre, vielleicht wenige Jahrzehnte sprechen, aber eben jetzt nicht nochmal 200, 300, 500 Jahre oder so, sondern wenn du sagst, dass so viel versiegelt wird, dann ist doch schon absehbar, dass das ein logisches Ende gibt, oder?
Ja, das Problem ist, dass man das im Kleinen nicht wahrnimmt, ne? Also ich mache meine Einfahrt, pflaster die, das sind dann vielleicht 300 Quadratmeter. Das sind dann für mich 300 Quadratmeter, die ich versiegelt habe. Dass das 1000 Mal an dem Tag in Deutschland passiert, das nimmt man halt nicht wahr. Und da wir immer noch gefühlt Platz haben, ist das sehr schwer wahrzunehmen in der eigenen Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem, warum es so schwer ist, Natur zu schützen, weil dieser Unendlichkeitsgedanke, ich finde, der ist schon sehr präsent und da müssen wir tatsächlich überlegen, wie wir ja über Aufklärung immer wieder darauf hinweisen, dass das ein Thema ist. Und Politik erkennt das ja auch. Die haben ja sogar beschlossen, dass sie Ziele haben, aber sie strengen sich nicht so richtig doll an, diese Ziele zu erreichen. Das ist tatsächlich immer sehr lästig, glaube ich, dann, ne, das umzusetzen.
Ja, weil es halt immer eine Einschränkung ist und der Mensch an sich schwer tut, negative Dinge in Kauf zu nehmen. Aber nochmal zurück zum Thema Tiere und Tierwelt. Ihr habt auf eurer Website stehen, wir begeistern für Kröten, Kraniche und Käfer. Schöner Dreiklang, den ihr da mal rausgepickt habt. Es sind ja offensichtlich auch nicht nur eben die sehr außergewöhnlichen Arten, sondern auch irgendwie ganz alltägliche Arten, die wo man als Laie denkt, davon gibt es ja ganz viele noch und die sind ja gar nicht in einem kritischen Zustand. Aber auch da gibt es wahrscheinlich genügend Beispiele, wo man sagen muss, dass man da eben auch, da, also ne, Thema Krötenwanderung ist man eins, was viele Leute vielleicht auch so im Privaten mal mitgekriegt haben. Also kann man das, gibt es irgendwas, also wo fängt man da an, wo hört man auf? Ich weiß gar nicht, wie die Frage formulieren soll, aber na, das ist ja eigentlich Naturschutz ist ja kein endliches Thema. Also ne, man steht, ist ja wie Sisyphus, man steht morgens auf und kann nie sagen, so jetzt bin ich fertig, jetzt ist die Natur geschützt.
Ja genau, das ist so wie wenn man einen Garten pflegt und den Rasen mäht, dann wächst er wieder nach und dann muss man ihn wieder mähen. Bitte nicht mit einem selbstfahrenden Rasenmäher, der Igel tötet. Tatsächlich ist die Frage, wo setzen wir uns ein, total elementar. Der NABU kommt ja sehr stark aus dem Bereich Vogelschutz und die Gründerin Nina Hähnle, die hat damals quasi als Impuls gehabt, da gab es an Hüten, wie gesagt, auslaufendes 19. Jahrhundert, da gab es so Federn von Paradiesvögeln und da hat sie sich gegen eingesetzt, dass man eben diese Vögel schützt, indem man diese Federn nicht mehr verwendet. Und der NABU hat wirklich sehr lange einen sehr starken Fokus auf Vögel gehabt und heute auch noch. Ganz viele Vögel sind ja vom Aussterben bedroht und wir erleben auch immer wieder Diskussionen über Vögel, die dann auf roten Listen stehen. Ein ganz bekannter Vogel, der immer wieder auftaucht in der Winddebatte, ist zum Beispiel der Rotmilan, der von den Populationen vielleicht nicht mehr ganz so bedroht ist wie andere Arten, wie ein Schwarzstorch, den vielleicht ganz viele Menschen noch nie gesehen haben. Und gleichzeitig hat man so tolle Ereignisse wie den Kranichzug, den man am Boden steht und die Vögel ziehen über einen und machen Geräusche. Man nimmt das wahr, das macht dann irgendwie froh und wir setzen uns halt dafür ein. Es sind aber auch andere Zugvögel, die wir hier ganz doll schützen und die dann vielleicht in den Süden fliegen über den Winter und dann dort gefangen und gegessen werden. Also manchmal ist das hart im Widerspruch und man muss sich da auch stark immer wieder motivieren, da dran zu bleiben. Und das ist natürlich eine Arbeit ohne Anfang und ohne Ende. Ne? Da ist erstmal das intrinsische Motiv. Ich tue jetzt genau das, was ich in diesem Moment tue, mit dem Zweck, genau das zum Selbstzweck zu tun. Nämlich, meinetwegen, ich rette diese Kröte davor, dass sie nicht überfahren wird, indem ich sie über die Straße trage. Gleichwohl sind die Zahlen von diesen Tieren total dramatisch bedroht durch Dürre und so weiter. Wir haben richtig krasse Einbrüche bei den Krötenzahlen. Und das zeigt alles, dass das sehr fragil ist. Und die meisten Arten sterben halt still. Also man kriegt das gar nicht mit. Also beim Nashorn, das ist halt ultra präsent, entsteht in jeder Zeitung. Aber wenn jetzt hier ein Vogel ausstirbt, bemerken wir das gar nicht. Oder eine Insektenart, die vielleicht auch nur eine ganz kleine Funktion in so einem Netz hat, wo wir gar nicht sagen, wie sich das eigentlich langfristig mal auswirkt, wenn es diese eine Art nicht mehr gibt. Da sagt man ja auch, ja, Mücken brauche ich jetzt nicht, aber ganz viele Vögel fressen Mücken. Ne? Also das ist immer gar nicht einfach zu beantworten. Und tatsächlich hat es natürlich für viele Menschen dieser Schutzgedanke auch was mit der persönlichen Begeisterung zu tun. Also wenn unser Präsident über Vögel berichtet, dann sieht man wirklich, wie die Augen leuchten. Und das ist wirklich faszinierend, diese Hingabe auch für diese Wesen. Und dann berichtet er, wie ein Vogel, der 40 Gramm wiegt, von hier nach Afrika fliegt. Das ist absolut Wahnsinn, auch als Leistung. Und diese Faszination teilen halt ganz viele Menschen.
Insbesondere hier bei euch im NABU selbst. Ne? Eigentlich ist das ja auch ein wunderbares Bild dafür, was man in verschiedenen anderen Themen hat, wo man sagt, das ist eigentlich wichtig, dass man da und da Dinge besser macht, Dinge verbessert, Dinge anpackt. Klar, der Klimaschutz ist jetzt in aller Munde und da gibt es ja verschiedene Ausprägungen. Aber eigentlich ist das ja ein ganz tolles Beispiel dafür, was du gerade gesagt hast, dass man eben da vielleicht nicht mit dem Anspruch reingehen darf, zu sagen, so, ich schaffe eben die 100% Naturschutz, sondern dass man einfach im Kleinen anfängt und jedes kleine Element dessen, was ihr macht, jedes kleine Projekt, noch so kleine Projekt, hilft was und bewirkt was. Und eigentlich ist das ja total motivierend, wenn man da einmal so in dieser Denke drin ist und wahrscheinlich dann auch in den Projektteams oder in den lokalen Gruppen sich dann da engagiert und Dinge macht und, wie du vorhin gesagt hast, dann einfach das Glück empfindet, am Nachmittag dann getane Arbeit zu sehen.
Das ist auch ganz einfach. Man kann das ja total einfach für sich reproduzieren. Man kauft ein Vogelhaus und dann hängt man das in die Wand oder einen Baum und dann sieht man, wie das erste Mal dort eine Meise einzieht oder ein Meisenpärchen und wie dann ein paar Monate später oder Wochen später die kleinen Meisen rauskommen und da einen halben Tag dann auf dem Boden rumhüpfen, bis sie dann Flügge sind und nicht mehr da sind. So, das ist schon ein tolles Erlebnis, eine echte Naturbeobachtung und man hat sofort irgendwie das Erfolgserlebnis, ne, dass da was passiert. Schon, dass da was eingezogen ist, ist ja schon ein Erlebnis. Und ich glaube, dass Natur tatsächlich durch dieses Beobachten, also es ist ja auch ein Rückzugsort für uns, wo wir hingehen, wenn wir Stress empfinden, der uns wieder beruhigt. Warum ist Waldbaden so eine tolle Sache, wenn man sich im Stress befindet? Der Lauf durch die Natur, ich jogge immer durch den Wald, das ist ein ganz tolles Erlebnis. Und man sieht dann Rehe und manchmal auch einen Wolf. und ja, das macht was mit einem. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben, außer dass jeder von uns, glaube ich, tief in sich drin eine ganz innige Liebesbeziehung zur Natur hat.
Haben Städter das genauso wie Menschen, die auf dem Land wohnen und groß geworden sind?
Ich glaube, sie haben das immer in dem Moment, wo sie die Stadt verlassen und das erste Mal wieder den Horizont sehen können. So ist es mir zumindest immer gegangen, wenn ich hier aus Berlin rausfahre und sich die Landschaft geweitet habe und ich wieder einen Horizont gesehen habe. Das ist auch Naturerleben, dass man sieht, da ist Wald, da ist irgendwie ein Reifegrad von Feldfrüchten. Also wenn man im Sommer aus der Stadt fällt und dann sieht, okay, das Korn ist schon gelb, dann weiß man, dass der Sommer schon wieder fast vorbei ist. Und das ist eine Information, die man hier in der Stadt, wenn man durch die Straße läuft, überhaupt nicht bekommt.
Ja. Hast du noch mal so zwei, drei weitere Projektbeispiele, einfach mal so konkrete Dinge? Also ne, wir wollen ja mit Relevant auch die Leute dazu ermutigen, eben vielleicht selbst vor Ort einen Schritt zu machen und ein Projekt zu starten, sei es selbst als Privatperson oder über euch oder über welche lokale Aktionsgruppe auch immer. Hast du noch mal so zwei, drei andere klassische Projekte, die der NABU macht?
Also tatsächlich gibt es das in allen Größen und Formen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Glück hat, einen Garten zu haben, dann könnte man sich auf unseren Webseiten sehr gut darüber informieren, wie man den Garten gestalten kann, dass er naturnah ist, dass sich dort Insekten ansiedeln, dass sich so ein Tier wie der Igel dort wohlfühlt, dass man eben diese Erfolgserlebnisse hat, welche Pflanzen besonders naturnah sind, welche Pflanzen hier vielleicht nicht so gut funktionieren. Bei uns im Verband wird der Kirschlorbeer immer sehr schlecht bewertet, weil der halt nicht so besonders biodiversitätsförderlich ist, andere Pflanzen schon. Das ist so das Einfachste, ne? Also durch eigenen Zugang zu Natur und die man gestalten kann, eben das ins Positive zu bringen. Das andere ist die NABU-Gruppe vor Ort. Dort kann man als Mitglied einfach hingehen. Die machen so ganz spannende Sachen, wie zum Beispiel eine Fledermausführung. Dann trifft man sich irgendwie in einem schönen Sonnabend irgendwo am Teich und dann kann man sehen, wie die Fledermäuse fliegen. Die beringen gemeinsam am Meer Kormorane. Also das gibt es wirklich in allen auseinander. Man setzt den Krötenzaun, das sind so diese ganz einfachen Sachen. Also hingehen zur Gruppe, dann kriegt man auch so einen Kalender mit den Aktionen übers Jahr und dann kann man sich dort einbringen. Bei mir in der Nähe haben sie so eine ganz tolle Hecke gepflanzt mit ganz viel Aufwand, was wirklich aufwendig war, weil da geht es auch darum, den Boden zu sichern, dass das auch Bestand hat. Also da geht es um die Frage, wem gehört denn das eigentlich, dieser Boden, auf dem die Hecke steht, damit dieser Aufwand auch langfristig eine Wirksamkeit hat. Und dann ganz groß ist das, was vielleicht einige der Zuhörer hier im Fernsehen oder beim Einkaufen erleben, ist, was wir mit Rewe machen, mit dem Klimafonds. Ganz viele Produkte sind mit dem NABU-Klimafonds gelabelt. Und das Geld wird dafür genutzt, Moore wieder zu vernässen, und zwar wirklich in einem großen Stil. Wir haben jetzt bei Cuxhaven zum Beispiel im Aalen-Falkenberger Moor, da werden gerade 210 Hektar Moor wieder vernässt. Und das ist das größte Moorrenaturierungsprojekt Europas, was vorangetrieben wird. So, wenn man da vor Ort ist, dann war das mal eine Weidefläche, wo Kühe drauf standen. Aber die wurde auch erst vor 50 Jahren quasi in eine Weidefläche verwandelt, weil vorher niemand auf diesem Boden arbeiten konnte. So, und was wir da jetzt machen, ist, dass wir den Boden abtragen, die obersten 30 Zentimeter, wo quasi durch diese 50 Jahre Landwirtschaftlichkeit oder landwirtschaftliche Nutzung eine Verunreinigung stattgefunden hat. Und dann pflanzen wir dort wieder diese Moormoose an, die wir erstmal züchten müssen. Dann werden eigene Zuchtbecken gemacht und das ist irre aufwendig. Und dann wird das wieder vernässt. Also die Landwirtschaft entwässert ja Böden, also diese Entwässerungsmaßnahmen. Also ganz werden diese Drainagerohre werden wieder rausgezogen, all sowas. Gräben verschlossen, dass das Wasser wieder in der Fläche steht. Und dann kann das Moor wieder anfangen zu wachsen. Und dann hat es auch sofort diese Klimaschutzwirkung und bindet CO2. Und das ist total abgefahren, auch wenn man über diese Fläche geht. Da wird also mit riesengroßen Baggern und Geräten gearbeitet, um am Ende wieder was Gutes zu machen. Das ist am Fluss genauso passiert, wenn man die Deckwerke abräumt, braucht man Bagger. Das geht halt nicht mit, da passen mal zwei Leute an, zwei Ecken und dann ist das weg. Nee, da braucht man auch schweres Gerät und das wirkt erstmal widersprüchlich, aber es geht gar nicht anders auch in der Dimension. Und das Erleben auch da, wenn man da vor Ort ist, geht man in ein Moor rein. Und nur die, wenn man über ein Moor läuft, das ist ja kein fester Boden, der schwingt ja. Und das ist total abgefahren. Also man kann das so simulieren, wenn man mal einen Sack Torf irgendwo hinlegt und da drauf ist. Also diese federnde Effekt, Torf ist ja leider Gottes ein Produkt, was es sehr stark da draußen gibt, was ja am Ende nichts anderes ist als die Ausbeutung von alten Mooren. Aber da sind eben die Moormoose drin und wenn man dann mit so einer Stange 2 Meter in den Boden bohrt und das rauszieht, dann sieht man wirklich, über Jahrhunderte dieses Moor gewachsen ist und dass immer noch die Pflanzenbestandteile zu erkennen sind. Das ist wirklich ein tolles Erleben und zwar mit allen Sinnen. Riechen, fühlen, sehen, Wahnsinn.
Ich sehe jetzt auch das Leuchten in deinen Augen, das freut mich sehr.
Ja, das ist auch schön. Man hat, wenn man sich nicht so intensiv damit auseinandersetzt und da auch einen spielerischen Zugang fühlt. Also am Federsee zum Beispiel in Baden-Württemberg, da gibt es einen Pfad durch ein Moor und wenn man da an einer gewissen Stelle steht und dann springt, dann wackelt der Boden und zwar so ein Hub von 30, 40 Zentimeter und die Bäume rundum bewegen sich und das ist, als wenn man auf einem Trampolin steht und tatsächlich ist man halt auf dieser festen Schicht, die auf dem Moor schwimmt. Und man hat dieses wirklich abgefahrene Gefühl, dass das irgendwie nicht so ist, wie es sein sollte. Aber es ist genau richtig im Moor, nämlich, dass der Boden eben nicht fest ist.
Hm. Wahnsinn. Das, was du da jetzt geschildert hast, ist das dann eher ein Projekt für, ich sag mal, eine Profi-Gruppe, weil du da ja schon irgendwie jemanden, also einen Baggerfahrer brauchst und irgendwie, ich sag mal, in Anführungszeichen Bauarbeiter. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was ich in der lokalen Gruppe mal am Wochenende mache, sondern muss dann schon professionell wahrscheinlich dann auch agieren.
Also die Gruppe vor Ort, die macht dann vielleicht das eine Nummer kleiner. Das heißt, sie nehmen sich einen Bachlauf und renaturieren den, stellen wieder den natürlichen Bachlauf her, der ja dann sehr kurvenreich durch so eine Gegend ist. Und das hat dann auch wieder Effekte. Das sind vielleicht Leute, die gerne fischen und die überhaupt erstmal wieder dafür sorgen, dass Fische sich in so einem Gewässer ansiedeln. Wobei wir auch immer Konflikte haben mit der Nutzung dieser Art natürlich. Aber wenn man das dann sieht und da reinguckt und sieht, dass da Lebewesen sich drin aufhalten, das ist schon ein hohes Maß an Genugtuung. Da kann man schon mitwirken. Genauso wie Pflege. Es gibt ja immer, wenn Waldbrände, wir sind immer diese Diskussion um Totholz, weil das ja die Waldbrände angeblich befeuern würde. Tatsächlich ist das nasses Holz und reduziert die Temperaturen und reduziert damit die Brandgefahr. Und wenn man in so einem Bereich der Renaturierung arbeitet, wo man so ein kleines Waldgebiet vielleicht pflegt mit seiner Gruppe, dann macht man nämlich genau sowas. Man sorgt dafür, dass altes Holz da liegen bleibt, dass sich dort Pilze ansiedeln können, dass oben in den abgestorbenen Bäumen irgendwelche Spechte Höhlen bauen, dass Bruchholz, was runterfällt, liegen bleibt. Also das verhält sich dann anders als vielleicht unser Gefühl von, das ist jetzt aber unordentlich hier, unordentlicher Wald, aber gleichzeitig wissen wir, wenn wir da reingucken, dass es das vielleicht genau das ist, was Natur haben möchte.
Ja, ja, wir sind immer mal wieder auf dem Darß im Urlaub und da gibt es ja den Darßer Urwald und da kann man das eben auch sehr genau sehen, was passiert, wenn der Mensch eben nicht eingreift. Und klar, einerseits denkt man, naja, das ist jetzt aber mir unordentlich hier, aber auch da empfinde ich zumindest schon irgendwie ein gewisses Glücksgefühl, weil das wirkt ja viel positiver, so ein unordentlicher, in Anführungszeichen, Naturwald. Also von daher kann ich das schon.
Ja, und wenn man das in seinen Garten überträgt, so ein naturnaher Garten wirkt auf den ersten Blick auch erstmal unordentlich. Das ist halt nicht der englische Rasen, sondern da stehen dann halt Stauden und auch trockene Stauden und das ist eine ganz andere Ästhetik, die ich persönlich ganz toll finde. Und wenn man mal in so alte Museumsdörfer fährt, wo diese alten Gärten angelegt sind, dann sieht man, dass das eigentlich sehr naturnahe Gärten waren. Und auch in der Heide gibt es ja so ganz schöne Orte, wo man dann auch sieht, wie das über Jahrhunderte gepflegt wurde und weiterentwickelt ist. Und man hat sofort das Gefühl, aber das ist irgendwie richtig, so wie das da ist.
Mhm. Du hast eben einen guten Hinweis gebracht, an der Stelle vielleicht nochmal der Verweis auf eure Website www.nabu.de, wo man sich viel Informationen, auch in konkrete Informationen holen kann, was man eben, ja, wie du schon sagst, also Naturschutz heißt ja nicht in irgendwelchen fremden Wäldern und Gärten nur unbedingt was zu machen und zu ändern, sondern eben schon genau im eigenen Garten oder mit dem Vogelhaus, das also. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, jetzt werde ich mir aber nach unserem Gespräch sehr ernsthaft überlegen, ob wir nicht doch irgendwie auch uns ein Vogelhaus zu Hause anschaffen, weil die Idee ist natürlich so naheliegend und so einfach umgesetzt und wie wir eben gesagt haben, auch das Kleine bewirkt schon Änderungen.
Ich erlebe das halt bei mir in der Nachbarschaft, wo ich lebe, so, dass die Leute immer sagen, gerade die alten Leute, sind gar keine Vögel mehr im Garten. Aber wenn man ehrlich sind, gibt es zum Beispiel auch keine Obstbäume mehr in den Garten.
Mhm.
Und das korreliert natürlich miteinander. So, und Vogelhäuser sind natürlich erstmal hilfreich, dass man eine Nisthilfe bietet. Dann Füttern ist immer so ein Thema. Ganz viele NABU-Mitglieder füttern auch oder schaffen Futterangebote für Vögel und Wildtiere, Eichhörnchen und sonst was. So, da ist schon ganz viel Möglichkeit, sich zu engagieren. Eine ganz kleine Sache ist auch das berühmte Insektenhotel, was dann vielleicht einer Wildbiene hilft, dort ihr Ei groß zu ziehen. Und da gibt es dann auch tolle Erlebnisse. Also ich habe zum Beispiel bei mir im Garten so Bienen gehabt, die haben kreisrunde Löcher aus den Blättern von Pflanzen ausgeschnitten und das war total abgefahren. Dann haben die das zusammengerollt und dann haben die damit ihre Brut quasi, also das Nest, wo die Eier drin lagen, versprossen. Also wenn man da wirklich genau hinguckt, und es gibt auch Influencer in dem Bereich, die diese Sachen tatsächlich zeigen, dass die schwarze Holzwespe wirklich so ein Loch in so ein trockenes Stück Holz reinbohrt. Und man denkt, wow, Wahnsinn, auch was für eine Leistung diese Tiere bringen. Das ist schon, wenn man sich damit mal auseinandersetzt und auch mal wirklich genau hinschaut, dann sieht man, was für eine ästhetische Welt sich da offenbart, was für eine Leistungsfähigkeit sich dahinter verbirgt und wie interessant das auch ist, sich damit auseinanderzusetzen. Passiert halt immer nur, wenn man genau hinschaut. Ne? Also und das nicht einfach nur nervig findet, dass jetzt vielleicht da irgendwas passiert. Ameisen, das ist ein tolles Beispiel. Alle investieren viel Geld und Pulver, dass keine Ameisen im Garten sind, aber es ist eine total schlechte Entwicklung für die Natur, dass es keine Ameisenvölker mehr gibt, weil die natürlich auch den Boden durchlüften, ganz viel aufräumen auch und eben dabei helfen, dass Natur Natur sein kann.
Ha. Also erster Schritt, auf eure Website gehen und sich informieren. Habe ich im Vorhinein auch gemacht, habe da noch so zwei, drei andere mögliche und spannende Ansätze gefunden. Ihr schreibt zum Beispiel das Thema Patenschaften, dass man irgendwie auch Patenschaften übernehmen kann oder auch, dass man sich Gedanken machen kann. Ihr lebt natürlich auch von dem Thema Spenden zum großen Teil. Sprich, ne, dass man, da gibt es einen eigenen Punkt für das Thema Testament oder Vererben, dass man sich da eben auch Gedanken macht. Also insofern wirklich eine tolle Website, wo man irgendwie viele Informationen bekommt. Und ich bin auf eins noch gestoßen, den oder die NAJU, die genau, Naturschutzjugend.
Das ist unsere Jugendorganisation, die eben jungen Menschen den Zugang zur Natur ermöglicht, die tolle Gemeinschaftserlebnisse ermöglicht, die gemeinsame Projekte durchsetzen, total tolle Freizeiten und sowas haben und eben da auch ganz viel dafür tun, dass eben Bildung im Bereich Nachwuchs entsteht. Ne? Also so wie die Parteien Jugendorganisationen haben, bieten wir das auch an, weil auch Jugendliche andere Bedürfnisse haben, vielleicht in dem, was sie an Angebot benötigen, als jetzt jemand, der vielleicht voll im Berufsleben steht.
Auch das werde ich meiner Tochter mal nahelegen. Meine Frau ist ja schon Mitglied bei euch. Ich noch nicht, muss ich gestehen.
Ja, sie kann eine Familienmitgliedschaft abschließen, da seid ihr quasi alle mitgefangen. Und tatsächlich ist das für uns schon sehr wichtig. Das ist auch wichtig, nochmal zu sagen, weil diese Naturschutzarbeit, die frisst natürlich unglaublich viel Geld. Und der NABU ist ja durch seine Größe sehr stark über Mitgliedsbeiträge und tatsächlich Spenden überwiegend finanziert. Also das heißt nicht, der Staat gibt uns viel Geld, sondern das besorgen wir uns quasi über unsere Mitglieder und Förderer selber zu größten Teilen. Und das ermöglicht überhaupt erst das, ne? Weil jede einzelne Maßnahme, die wir da machen, also wenn das Ehrenamt die Leistung ist, aber der Ehrenamtliche, der braucht Werkzeug, der braucht vielleicht einen Krötenzaun und all das muss bezahlt werden. Auch die ganze Verwaltung muss bezahlt werden. So, da ist einfach auch ein großer Bedarf an Geld da. Und wenn man sich große Maschinen leisten muss, um die großen Projekte zu machen, dann steigt das natürlich sofort ab an dieser Bedarf. Das heißt, die Frage, wie bezahle ich es am Ende, ist schon auch immer relevant und sie zeigt eigentlich auch, also es ist jetzt nicht so, dass der Naturschutz irgendwie luxuriös ausgestattet ist, sondern tatsächlich die allermeisten Engagement, also die ganzen Ehrenamtlichen, die da aktiv sind, engagieren sich, sie kriegen kein Geld dafür, sie investieren viel Zeit und häufig investieren sie auch eigenes Geld obendrauf auch noch, weil sie einfach für die Sache brennen. Und das ist genau das, was es auch so stark macht. Und wir betreiben eben auch solche Auffangstationen, wo Menschen, wenn sie einen verletzten Vogel finden, den hinbringen können, wo eben auch tatsächlich sich um verletzte Wildtiere gekümmert wird, wo Aufklärungsarbeit stattfindet. Wir haben hier die Blumenberger Mühle, da kann man ganz toll beobachten. Da ist zum Beispiel ein Biber, da kommt man ganz nah an so einen Biberbauraum, kann sich das angucken, wie das aussieht. Ganz viel Naturbildung findet durch statt, also Schulklassen fahren dahin, kriegen Ausbildung, wie funktioniert Natur. Da gibt es einmal so Bäume, die das mit Tafeln erklären, aber da geht man auch direkt raus und sieht dann Vergleichsflächen. Wo man sieht, also so fällt sich das, wenn man das macht, so, wenn man das macht. Dann gibt es eine alte Schafrasse, die es gar nicht mehr so oft gibt. Sumpfschildkröten, ganz spannendes Thema, was wir wildern ja auch Sumpfschildkröten aus, ahnt kein Mensch, dass es in Deutschland wild lebende Schildkröten gibt, aber auch das gibt es. Haben wir gerade in der Stein oder Meer zum Beispiel welche ausgewildert. Und das ist schon spannend, wo man gar nicht annimmt, dass es das hier gibt und dann gibt es das hier doch.
Und ist das dann nicht eigentlich ein sehr schweres Brot, was ihr da, Brot ist falsch, was ihr tragen müsst? Ihr steht ja im Wettbewerb zu vielen anderen Organisationen, bei denen man auch durch Zeit oder durch Geld was Gutes tun kann. Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, dass gerade in den letzten Jahren, Gott sei Dank, das Thema Klimaschutz sehr im Bewusstsein nach vorne gekommen ist, was, haben wir eingangs darüber gesprochen, sicherlich viel Überschneidung hat, aber letztendlich ist da ja auch unterschiedliche Interessensgruppen gibt oder auch da Verbände gibt, wo man jetzt, also wo jeder im Prinzip entscheiden muss, gebe ich jetzt meine 100 Euro in die Richtung oder in die Richtung. Ist das ein harter Job für den NABU, für den Naturschutz, Gelder zu bekommen?
Naja, einfach ist es nie. Na, also man muss ja schon erstmal Menschen davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, mir Geld zu geben und dass ich das auch gut einsetze. So, das Vertrauen haben wir uns, glaube ich, erarbeitet in 125 Jahren. Aber trotzdem ist es natürlich schon relevant, dass nicht nur unsere Interessen eine Berechtigung in der Gesellschaft haben. Und wenn ich jetzt an die Sozialverbände denke, dann haben die eine genauso wichtige Rolle in der Gesellschaft wie wir als Naturschützer, indem sie vielleicht sich um Armut kümmern und Menschen, die Hilfe benötigen. Und am Ende schließt sich das nicht aus. Und es ist häufig so, dass Menschen, die bei uns engagiert sind, auch in anderen Organisationen noch engagiert sind. Aber man kann sich das ja aussuchen und kann ja sagen, das interessiert mich, das macht mir Spaß. Ich erkenne für mich selber einen Sinn darin. Wir sind ja gerade in der Arbeitswelt häufig heute mit dem Motiv der Suche nach der Sinnstiftung versehen. Viele Organisationen versuchen, sich einen Purpose zu geben, wo man sagt, also auch einen Sinn zu vermitteln, wofür sie eigentlich gut sind. Und das bedient halt so NABU perfekt. Ne? Also wenn ich selbstwirksam was machen will, dann nehme ich einen Spaten in die Hand und fange an, die Natur zu schützen. Und dann sehe ich spätestens im Herbst, was ich im Frühjahr getan habe. Das ist schon cool und das funktioniert auf vielen Ebenen, aber das funktioniert natürlich nicht für alle. Und wer dann lieber sagt, er möchte was anderes machen, der soll was anderes machen. Also das können wir gar nicht erfüllen. Aber wir wissen natürlich, dass wir heute rund 1% der Bevölkerung in Deutschland irgendwie an uns binden können und wir würden uns freuen, wenn das noch mehr werden.
Gibt es im Naturschutz, sage ich mal, vergleichbare Lichtgestalten oder aus der Werbung hätte ich jetzt gesagt, Testimonials wie eine Luisa Neubauer, gibt es da Personen, die man da nach vorne stellen kann und die für das Thema kämpfen?
Ja, da gibt es natürlich ganz viele. Also jetzt ist gerade einer gestorben, Dirk Töpfer, der auf der politischen Ebene ganz viel für den Naturschutz getan hat.
Ehemaliger Minister, ne?
Ehemaliger Umweltminister oder der erste Umweltminister, glaube ich, sogar überhaupt. Das sind schon Rocco Buchter, der das Havel-Projekt gemacht hat. Ne? Das sind natürlich schon Leute, die sich lokal ganz konkret für ein Ansinnen angemacht haben. Und tatsächlich in jeder Region in Deutschland gibt es so Köpfe, die man dort auch kennt. Die kennt man nicht unbedingt überall. Aber diese Idee des Naturschutzes ist ja omnipräsent. Und im Bereich Meeresnaturschutz zum Beispiel, da gibt es hier in Monaco dieses Meeresnaturschutzmuseum, was ja zurückzuführen ist auf diesen berühmten Meeresnaturschützer, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Das ist
Jacques Cousteau? Nein.
Weiß ich gar nicht. Aber könnte sein. Auf jeden Fall, also das sind natürlich so internationale Größen, die es auf jeden Fall gab. Peter Klimek ist sicherlich so ein nicht ganz unumstrittener Name, aber den kennen auch viele. Die machen dann ja mehrere Sachen häufig. Ne? Die machen ja nicht nur Naturschutz, sondern auch noch eine starke Öffentlichkeitsarbeit oder sind sogar selbst medienschaffend. Das kommt dann zusammen und hilft dann zum Ruhm. Gleichzeitig erleben wir, dass viele Leute, die Naturschutz machen, gar nicht in die erste Reihe wollen und gar nicht wollen, dass man da groß redet. Die machen das halt, weil sie davon überzeugt sind.
Was ja sehr sympathisch ist. Dein Job ist ja Pressesprecher und ich meine, da sind wir schon genau mittendrin in dem Thema. Also dein Job ist ja im Prinzip, dieses Thema nach vorne in die Öffentlichkeit zu bringen, möglichst viele Menschen zu erreichen und das in Zeiten, klang ja eben immer wieder durch, ne, also wo man ja denkt, na, eigentlich ist das ja ein staatliches Interesse, aber auch da gibt es ja genügend Gegenwind oder zumindest keine Unterstützung oder irgendwie, keine Ahnung, wenn ein Markus Söder gegen NGOs wettert oder welche Dinge auch da immer, oder wenn man die Plattformen nimmt, wie hart ist dein Job und wie gerne würdest du den anders machen können oder was würdest du gerne verändern können?
Ja, im Moment ist das schon so, dass man manchmal denkt, Leute, was ist denn da los mit euch? Was ist bei euch falsch gelaufen? Prominentestes Beispiel ist sicherlich gerade in den USA Präsident geworden. Wo man denkt, sag mal, es gibt doch irgendwie einen wissenschaftlichen Diskurs, der hat eine gewisse Erkenntnistiefe und wenn man die ernst nehmen würde, dann kommt man zu anderen Ergebnissen, als da jetzt gerade umgesetzt werden. So, das erleben wir schon viel. Und das macht es nicht immer einfach. Also in Bayern zum Beispiel, diese Abstandsregelung für Windkraftanlagen sorgen dafür, dass diese Windkraftanlagen am Ende nur in eigentlich den echten Naturschätzen noch stehen können, weil die nämlich den nötigen Abstand zur nächsten Siedlung haben.
Und Bayern ist eigentlich ein Land, was nicht so dicht besiedelt ist, wie zum Beispiel NRW oder so. Ne?
Ja, Bayern hat auch noch viele Bereiche, die man einfach nicht besiedeln kann, wie Berghänge und so weiter, wo Natur stattfinden kann. Das muss man auch mal sagen, dass die topografische Situation da vielleicht noch ein bisschen anders ist als in Niedersachsen, wo viel Landwirtschaft betrieben wird. Ja, wir erleben das schon, dass Politik natürlich dieses, wir müssen da jetzt gewisse Regeln beachten, auf die wir uns mal geeinigt haben, dass sie das als sehr störend empfinden und dass wir das gerade erleben, einmal unter dem Stichwort Bürokratieabbau, gleichzeitig unter dem Stichwort Planungsbeschleunigung, dass Politik versucht, quasi sich diesen Regeln wieder zu entziehen. Das ist wirklich richtig demotivierend. Aber meine Kollegen, die auch sich dann tief in Gesetzestexte reinfräsen, die mit ganz vielen Politikern sprechen, die ganz viel Aufklärungsarbeit auch betreiben, die sind natürlich mit Herzenssache dabei. Es geht nicht immer gut für uns aus, aber im Prinzip haben wir eine gute Entwicklung. Und wenn wir jetzt mal in das letzte Jahr schauen, haben wir mit dem Nature Restoration Law wirklich ein dickes Brett gebohrt. Da geht es ja um die Wiederherstellung der Natur. Das heißt, gar nicht Natur zu schützen, sondern noch weiterzugehen. Natur, die bereits zerstört wurde, wiederherzustellen. Also da gibt es so einen Wiederaufbau quasi von Natur, weil man erkannt hat, das ist nötig.
Also im Prinzip das heißt, so eine Art Entsiegelung, was wir eben hatten.
Genau, es gibt dann diese Erfolgserlebnisse, die auch daneben stehen und man sagt, man kann die gar nicht mal manchmal genug wertschätzen. Und dann gibt es aber auch eine Gesellschaft, die so ein bisschen zauderlich ist. Also die springt mutig vor und sagt, das wollen wir haben. Und wenn es dann an die Umsetzung geht, dann, oh, jetzt habe ich vielleicht ein, zwei Einschränkungen dadurch, dann sind ganz viele Fragen, wo man sagt, okay, will ich das jetzt haben? Wir erleben das ja an ganz vielen Stellen, wo solche Veränderungen den Menschen sehr schwer fallen. Und wenn man ganz ehrlich ist, fallen sie einem selber auch schwer. Elektroautos ist ein schönes Beispiel, man kennt ganz lange, dass Autos Geräusche machen und dass man irgendwie sich mit Motoren auseinandersetzt und auf einmal ist das alles anders. Erstmal schwer verwirrend, man muss sich da erstmal rantasten und dann lehnt man das erstmal ab. das sind, glaube ich, ganz normale Innovationsprozesse, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Aber die Frage, wo rennen wir uns richtig die Köpfe ein, sind natürlich, es gibt ja auch so verschiedene Ebenen. Wir können ja den Naturschutz vor Ort trotzdem machen, mit dem Spaten agieren, auch wenn jetzt in Brüssel oder sonst wo was anderes beschlossen wird. Aber es gibt da eben auch die sogenannte Ordnungspolitik, die mal so ein bisschen Rahmensetzung betreiben muss und wo man sich dann darauf einigt, dass eben gewisse Sachen nicht mehr passieren. Also wir wollen weniger CO2 absondern, um das Klima nicht kaputt gehen zu lassen, sodass unsere Lebensbedingungen geschützt sind. Und das ist ja eine Einigung, die politisch durchgesetzt wird, um auch die Leute, die aus eigenem Gewinnstreben heraus sich dagegen verstoßen wollen, einzufangen. Das funktioniert manchmal total gut. Es gibt immer das Paradebeispiel FCKW, also diese fluorchlorkohlen Wasserstoffe in den Kühlschränken, die das Ozonloch ausgelöst haben. Gab es eine politische Beschlusslage, schwupp, waren die weg. Ozonloch hat sich wieder geschlossen. Und das geht jetzt nicht immer so einfach und im Bereich CO2 ist es sicherlich unglaublich viel komplizierter, aber ja, es ist immer ein Ringen und da ringen halt ganz viele Interessen miteinander und diesen Interessenausgleich gut zu moderieren, das ist ja die Aufgabe, die eigentlich Politik leisten muss, die Parteien in ihren unterschiedlichen Ausprägungen leisten müssen und wo wir dann auch versuchen, eben Bestandteil dieser Diskussion zu sein, unser Wissen dort reinzugeben.
Aber nochmal, wie gehst du damit um? Du hast gerade gesagt, dass das Beispiel mit FCKW angebracht, was vor, ich glaube, gefühlt 30 Jahren das Thema war, wo wir einfach einen anderen öffentlichen Diskurs hatten, als wir den heute haben. Und ich bin ein sehr, sehr zuversichtlicher Mensch und gerate aber auch immer wieder selbst an Grenzen, wo ich denke, es kann doch, also welches Interesse und da ja sowohl Medien als auch Politiker erlebt man da immer wieder, welches Interesse haben bestimmte Menschen etwas originär Gutes, also gegen Naturschutz und gegen Klimaschutz kann man ja eigentlich nichts haben. Und Naturschutz ist ja eins der ältesten Themen, wenn man so sagen will. Ne? Also vor uns gab es die Natur. Wie gehst du ganz persönlich und wie geht ihr als NABU damit um? Ist das bei euch ein Thema, dass ihr sagt, so dann müssen wir unsere Kommunikationsstrategie auch verändern und anpassen, dann müssen wir einen anderen, also müssen wir auch vielleicht viel, viel heftiger dagegen halten, als wir es eigentlich tun würden. Es reicht nicht mehr zu sagen, so wir haben jetzt ein tolles Projekt gemacht und ein Moor renaturiert, sondern da eben auch so ein Framing selbst zu besetzen, also ein positives Framing.
Ja, das passiert ganz massiv und ist auch nötig. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel diesen berühmten Begriff der Technologieoffenheit nehme, der von einer kleinen Partei ins Leben gerufen wurde, der sagt ja im Prinzip aus, ach komm, wir wollen uns lieber nicht festlegen, weil das, was jetzt eigentlich das Beste wäre, da müssen wir uns schon ganz schön umstellen. Das ist eine Komfortfrage vielleicht.
Wir wollen nichts machen,
ja, ist eigentlich die Aussage. Wir wollen nichts machen, wir wollen so bleiben, dass es ist. So könnte man das reduzieren. Das ist ja total menschlich, ne? Also das steckt in jedem von uns irgendwie drin. Kann man jetzt auch keinen riesen Vorwurf draus formulieren. Tatsächlich wissen wir natürlich, dass es klug wäre, sich anders zu verhalten. So, und dieses Ringen müssen wir machen. Und natürlich, wenn uns so ein Narrativ begegnet, dann müssen wir auch feststellen, okay, es ist uns bislang nicht gelungen, dieses Narrativ auf den Kopf zu stellen. Und natürlich denken wir da total drüber nach, entwickeln Strategien, suchen eigene Narrative, die vielleicht genauso stark sind. Und gleichzeitig müssen wir auch anerkennen, wir sind halt keine Partei, sondern wir sind erstmal eine NGO, die ein gewisses Interesse vertritt und haben auch eine ganz andere Aufmerksamkeit vielleicht als eine Partei. Und es fällt uns vielleicht auch schwieriger, in den Medien unseren Punkt zu machen. Also das gibt so viele Aspekte. Es gibt ja Umweltschutzverbände, die sehr stark auf Aktionismus setzen. Sicherlich, wenn man sich die letzte Generation anguckt, ist ja auch der Versuch, Aufmerksamkeit für das Thema Klimaschutz zu erzeugen. Ist in dem Fall vielleicht ein bisschen schief gegangen, weil da auch ganz viele Negativ-Framings auf einmal gegriffen haben, das sehr stark gestört hat, stärker als man es akzeptiert hätte. Und genauso ist es bei uns auch. Also unser Weg ist jetzt eben nicht immer nur zu maximieren und noch Dollar drauf zu hauen, sondern unser Weg ist schon anschlussfähig zu bleiben und im Dialog mit den einzelnen Stakeholdern eben zu ermitteln, wie ein guter Interessensausgleich aussieht. Das ist tatsächlich schon was auch sehr stark in der DNA des NABU verhaftet ist. Und so gehen wir auch an Kommunikation ran. Also man wird selten erleben, dass der NABU mal richtig rumkrakeelt und mal so richtig einen rauslässt, wo alle sagen, jetzt hat er das Thema aber gezeigt, das ist einfach nicht unser Stil und wird es auch nicht sein. Wir haben lange gesagt, dass wir eigentlich nur faktenbasiert kommunizieren. Das ist tatsächlich nach wie vor auch die Basis unserer ganzen Kommunikation. Also wenn man sich unsere Webseite anguckt mit, glaube ich, 34.000 Unterseiten, größte Seite in ihrem Bereich in ganz Deutschland, dann merkt man schon, dass da einfach unglaublich viel faktisch überprüfbares Wissen drin ist. In der Kommunikation, wenn wir auf Populismus stoßen, wo es sehr emotional wird, ist es natürlich schwer, mit Fakten gegen Populismus zu bestehen. Das heißt, da überlegen wir schon, wie wir auch schaffen, unsere Themen emotional wahrnehmbar zu machen. Und Natur ist ja im Wesen was Hochemotionales. Also wir haben jetzt auch heute hier schon ganz viel über Emotionen gesprochen und wie wir dazu fühlen. Und da geht es ja auch genau eben ums Fühlen. Und das versuchen wir jetzt ein bisschen stärker zu spielen, aber es ist eigentlich nicht unser Ziel, noch populistischer zu werden als die Populisten, sondern wir wollen eigentlich schon die sein, die sagen, okay, wir schaffen es irgendwie, einen vernünftigen Dialog zu führen, ohne dass wir uns dafür an die Gurgel gehen müssen. Wir schaffen es, in der Breite der Gesellschaft ein Verständnis dafür zu wecken, dass es sinnvoll ist, seine Lebensbedingungen zu erhalten, auch wenn kurzfristig vielleicht nicht die größten Gewinne dafür locken. Aber ja, das ist ja das Hauptproblem, dass kurzfristige gegen langfristige Interessen immer im Wettbewerb stehen. Und da ist ja auch unser Hauptkonfliktfeld, auch gerade.
Ha. Wäre das jetzt nicht eine, also gerade diese vielleicht, diese Bundestagswahl, eigentlich nicht auch eine große Chance zu sagen, gegenüber dieses, ja, wie soll man sagen, ja, Framing oder gegen diese Narrative, dass, keine Ahnung, bestimmte Parteien bestimmte Themen als die wichtigsten Themen dieser Zeit fokussieren, wo man jetzt vielleicht sagt, naja, aber da gibt es mindestens auf Augenhöhe und eigentlich viel wichtiger das Thema Naturschutz, das Thema Klimaschutz, da so ein bisschen als NABU, als Testimonial zu agieren und zu sagen, ja, wir unterstützen die Grünen, Volt, die ÖDP, wer da immer noch sich in dem Bereich tummelt oder vielleicht auch eben die einzelnen Gruppen bei CDU oder SPD, die sich mit den Themen auch auseinandersetzen und da zu versuchen, darüber eben so ein bisschen denen die Steigleiter zu geben oder Steigbügel zu geben, dass man diese Themen dann da doch wieder mehr in den Diskurs reinkriegt. Ich weiß nicht, wie man es macht, ne? Aber.
Nein, wir gehen ja erstmal, sind wir überparteilich. Das heißt, der NABU ist jetzt nicht an irgendeine Partei oder Parteilinie gebunden, sondern geht es ja um die Sache. Wir wollen ja die Natur schützen und versuchen, das mit allen Parteien durchzusetzen. Ist auch völlig egal, ob das eine CDU, SPD, Grüne, whoever ist. Mit der AfD tun wir es schwer. Das hat dann Gründe, die, glaube ich, auch sehr bekannt sind. Aber da würden wir keine Werbung für machen. Und haben auch Beschlüsse, die da sehr kritisch sind. Aber grundsätzlich versuchen wir schon, mit allen Parteien gute Lösungen im Sinne der Natur zu finden. Und wir erleben halt, dass wir natürlich, das ist ein quantitativer Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Und wenn man so diese Lobbyismusdebatte verfolgt, und wir zählen ja genau genommen auch zu den Lobbyisten, dann merkt man schon, dass zum Beispiel die Wirtschaftslobbyisten einfach 10-mal so viele oder noch mal mehr viele sind als wir. So, das heißt,
und 100-mal so viel,
wenn wir ein Gespräch haben mit einem Bundestagsmitglied, dann hat der aber 10, 12, 15, 20 andere Gespräche mit anderen Interessen. Und da dann zu bestehen, ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil ja auch Meinungsbildung irgendwie quantitativ beeinflussbar ist, weil wir erleben, dass in sozialen Netzwerken über Algorithmen auf einmal Relevanz an Stellen entsteht, die vielleicht originär in der Gesellschaft gar nicht da wäre und dadurch auf einmal Themen öffentlich diskutiert werden oder sehr präsent sind, die einen völlig aufs andere Pferd setzen. Also wir sind da ja auch Einflüssen ausgesetzt, die einmal intransparent sind. Und das gilt vielleicht sowohl für den Lobbyismus als auch für Algorithmen. Weil man im Lobbyismus sehr bemüht ist, das irgendwie aufzulösen. Aber also das ist schon echt ein Thema, was uns beschäftigt, wie wir auch durchdringen. Ne? Also man lächelt ja uns manchmal weg, ja, das sind die Naturschützer. Und dann kommt aber nebenan der wichtige Boss mit der Limousine und man nimmt ihn vielleicht als relevanter, imposanter irgendwas wahr. Also da sind viele Faktoren, wo wir im Vergleich schlechter dastehen, aber wir sind immer nicht interessengetrieben im Sinne von, da möchte jemand sich das Geld in die Tasche stecken, sondern uns geht es immer um die Sache. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum NGOs so wichtig sind. Weil wenn es diese Organisation nicht gäbe, und da liegt halt der Herr Söder völlig falsch, dann würde ganz viel soziales Engagement auch wegfallen. Und das würde auch in Bayern wegfallen. Auch Naturschutz würde wegfallen. Überall, die Landwirte würden sofort anfangen, ganz viel Naturschutz rückabzuwickeln, wieder Gift mehr einsetzen und so weiter. Also es braucht auch dieses Korrektiv, was wir abbilden, um auch Negativentwicklungen einzufangen und vielleicht zu korrigieren.
Auf welchen Plattformen seid ihr aktiv? Also eure Website mit einer sehr, sehr imposanten Anzahl an Unterseiten, wie ich gerade gelernt habe. X habt ihr gerade verlassen. Möchte sagen, gut so und auch da ein gutes Beispiel für andere, die nach wie vor da sind.
Ja.
Auf welchen anderen Plattformen seid ihr?
Ja, X hat uns tatsächlich sehr beschäftigt, schon länger, ob wir runtergehen. Wir haben immer gesagt, wenn wir da weggehen, dann überlassen wir auch den Raum den anderen. Jetzt haben wir es aber gemacht, wie es gerade sehr viele tun, und das ist auch richtig. Wir sind auch aktiv auf eigentlich fast allen anderen Plattformen, Facebook, Instagram, sogar TikTok. Sind bei Blue Sky jetzt aktiv als Kompensation für X. Und betrachten das natürlich schon schwierig, auch jetzt die Ankündigung von Zuckerberg, Fact-Checking wegzulassen und so weiter. Also es macht uns schon Sorgen, ob jetzt die Meta-Plattformen eine ähnliche Entwicklung nehmen, wie Twitter sie genommen hat oder X. Wenn wir alle mal denken, dass Twitter, also mindestens mal für mich persönlich war es immer die Lieblingsplattform, ich weiß nicht, wie dir das geht, das war ein ganz tolles Netzwerk, als das losging, so 2007, 2008. Da war da ganz ein offener Raum, in dem vertrauensvoll, transparent für alle diskutiert wurde. Das ist natürlich sowieso schon gestorben. Aber ja, die Frage, was jetzt passiert, wie das weitergeht, finde ich spannend. Und ich persönlich habe ja auch immer die These, dass vielleicht Social gescheitert ist, weil wir es nicht geschafft haben, da Kulturtechniken gegenzusetzen, die eben diese negativen Einflüsse wieder ausgleichen.
Eine These.
Ja, vielleicht liege ich ja, falsch, wäre ja vielleicht sogar schön.
Ja, in der Tat. Ich finde es sehr spannend, wie du, also ich habe ja vorhin gesagt, ne, man merkt bei dir schon, man hört es wahrscheinlich auch schon an deiner Stimme, dass du eben für dieses Thema auch brennst und leuchtest. Es war sicherlich auch, als du angefangen hast, vor 7, 8 Jahren, wie lange bist du jetzt?
Ich bin jetzt erst 4 Jahre
bei mir. 4 Jahre, okay, siehst du, gefühlt nehme ich dich so lange da schon wahr.
Und vorher habe ich Fintech gemacht, also ganz andere Welt, aber das war dann ja auch für mich selber die Suche nach dem Sinn, die mich dann zum NABU geführt hat, plus lange vorher schon existierendes Interesse an dem Thema.
Ja. Wie lange hat das gedauert, bis du so tief drin warst in den Themen, wie du es heute bist? Wahrscheinlich lernst du jeden Tag was Neues dazu, aber...
Also ein schöner Schwank vielleicht, als ich hier angefangen habe. Ich dachte ja schon, ich bin ganz gut unterwegs. Habe ich angefangen, oh, kann ich jetzt nicht so richtig viel erholen. Und irgendwie so in der ersten Woche saß ich in einem Meeting und hatte so einen Moment, so als wenn man so ein Glas Wasser nimmt, 0,2 Liter und versucht 10 Liter Wasser dort reinzuschütten. Es ist einfach übergelaufen. Und so ging mir das auch. Und tatsächlich... erlebe ich das jetzt vielleicht heute nicht mehr so in dieser Form, aber ich würde nicht behaupten, dass ich im Ansatz in allen unseren Themen sattelfest bin, weil da so viel expertisches Wissen ist, weil da so viele Menschen mit so viel Herzblut forschen, Ergebnisse machen, auch zu Ergebnissen kommen, die mir persönlich total überraschend sind. Also ist schon faszinierend. Man lernt tatsächlich jeden Tag was Neues dazu und da muss man auch Bock drauf haben, wenn man diesen Job macht. Sonst scheitert man.
Aber dann kann es ein sehr erfüllender Job sein, ne?
Ja, manchmal fordert und überfordert das einen auch, ne? Weil, also, wir sind ja alle Menschen und wenn wir jetzt so eine gesellschaftliche Entwicklung wahrnehmen und jetzt sehen, boah, jetzt sind so viele Kräfte am Werke, die wollen eigentlich gar nicht mehr so richtig Naturschutz machen. Das ist bei diesen sinnstiftenden Jobs immer der Nachteil. Das belastet einen dann auch emotional und da ist so eine Überforderung vielleicht dann auch mal schnell da. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Fülle der Themen, also wenn man Bock hat, neue Sachen zu lernen, Naturschutz ist wirklich großartig geeignet. Und die Fülle geht ja von Verkehr über Insekten, über Mikroorganismen, über Windkraft, über Energie, also das ist ja so unglaublich breit und betrifft eigentlich fast alle Bereiche unseres Lebens.
Ich sehe das Leuchten wieder in deinen Augen.
Ja, irgendwo ist das da.
Wir nähern uns dem Ende und vielleicht nochmal so zusammenfassend an der Stelle vielleicht auch passend, ihr sucht wahrscheinlich auch also sowieso immer über Unterstützer, aber sicherlich den einen oder anderen Mitarbeiter auch, der euch unterstützt und was wahrscheinlich bei euch auf der Website auch abgebildet ist. Auf der Website finde ich auch Informationen, was ich vom ganz kleinen und zu Hause mit dem Vogelhaus machen kann, bis hin zum großen Projekt, was ich machen kann. Ich fand eine sehr interessante Geschichte noch, das Thema Verpachten. Ja. Magst du das nochmal als letztes Beispiel, das Stichwort will ich noch mitnehmen. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, da geht es ja darum, dass Landwirte, also Landwirtschaft ist ja ein großes Konfliktthema im Naturschutz, weil die landwirtschaftliche Nutzung sind ja erstmal Monokulturen und Monokulturen sind nicht natürlich. Entschuldigung, dass ich da im Moment ausholen muss.
Mhm. Vielleicht auch von da doch noch ein Thema.
Ja, ja, genau. Und wir haben ja schon das Thema, dass, also wie sieht denn eigentlich eine naturnahe Bewirtschaftung aus, die eben landwirtschaftliche Güter produziert, und Verpachten hilft eben dabei, von konventioneller Landwirtschaft aus Biolandwirtschaft umzustellen. Also das heißt, weniger Gifte einzusetzen und so weiter, die ganzen Regeln. Lohnt sich vielleicht auch mal anzuschauen, und dort zeichnen wir jedes Jahr Betriebe aus, die das sehr positiv gemacht haben, und das ist tatsächlich für viele Betriebe auch ein Anreiz, diesen Weg zu gehen.
Okay.
Aber Landwirtschaft, wie gesagt, ein Riesenthema. Und wenn man sich mal ein Jahr zurück entsinnt, als wir hier Trecker-Demos in Berlin hatten, das war für den Naturschutz tatsächlich auch keine Sternstunde, weil da tatsächlich ziemlich viel Fortschritt im Bereich Naturschutz wieder weggemacht wurde, um die Bauern wieder ruhig zu stellen. Das ist aber auch, glaube ich, total schwierig, diese sehr unterschiedlichen Interessen in Ausgleich zu kriegen. Da geht es ja auch um Fragen, wie viel Geld wird da verdient. Und landwirtschaftliche Fläche nimmt nun mal den größten Raum in der Natur ein.
Ja, und letztendlich, vielleicht auch das nochmal so als ein Fazit unter mehreren. Es gibt ja immer wieder in dem Kontext auch einfach Bereiche und Themen, wo man Kompromisse machen muss oder wo es eben nicht schwarz oder nur weiß gibt, sondern wo man eben auch da einfach ja genau hinterschauen muss und gucken muss, was kann man vielleicht zum Guten verbessern, ohne die 100% zu erreichen, aber man nimmt dadurch eben andere mit, andere Themen mit und kann dann eben einfach insgesamt auch ein gutes Ergebnis erzielen. Ja, ich bin geneigt zu fragen, wenn ich dir meine beiden Schlussfragen, wenn ich dir eine Superkraft verleihen könnte, welche wäre das?
Das ist eine Fangfrage, oder?
Ich kann es nicht, bevor du jetzt nachher dann drauf pochst.
Naja, also eine Superkraft ist ja immer schon schwierig. Was ist eine Superkraft? Also ich fände es, glaube ich, cool, wenn man fliegen könnte. Das würde sehr an die Wurzeln des Nabus auch anschließen, nämlich den Schutz der Vögel, weil man dann vielleicht die Welt aus einer Perspektive sieht, die einem nochmal helfen würde, sich besser um sie zu kümmern.
Eine sehr schöne Superkraft. Dass ich muss gestehen, ich habe als kleiner Junge einen regelmäßigen Traum gehabt, dass ich fliegen könnte, was, glaube ich, irgendwie viele andere auch haben. Also insofern, die würde ich dir gerne verleihen, wenn ich kann. Wenn ich könnte, kann ich nicht. Aber mein Gastgeschenk ist das Buch 7 Superkräfte von Anja Förster, wo man mal schauen kann, ob man vielleicht die ein oder andere für sich selbst und für den eigenen Alltag auch mitnehmen kann und entwickeln kann.
Das ist jetzt schon sympathisch, weil da steht ja drauf, gestalten, leben und sein in einer chaotischen Welt. Ja. Perfekt.
Und meine allerletzte Frage, welche weiteren Themen sind aus deiner Sicht relevant, oder gibt es einen Gast, den du mir empfehlen würdest, ein Thema, das du für den Podcast relevant als wichtig und sinnvoll und relevant erachtest?
Also es gibt ganz großartige Menschen da draußen, die sich mit vielen gesellschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Und wir haben das auch so ein bisschen heute angekratzt, ja, die Rolle der Medien. Und ich habe ein ganz großes Interesse an Leuten, die sich irgendwie mit Medienentwicklung auseinandersetzen. Da gibt es einmal in Bonn New Media Institute oder so ähnlich, reiche ich nach, oder Nadia Zabura, die als Mediakritikerin sich ganz viel auch mit der Frage beschäftigt, wie man eigentlich Nachrichten in Medien richtig abbildet und immer wieder Beispiele zeigt, wo das nicht gut gelingt, auch in den guten Medien. Und Ellen Hinrichs wäre die andere Dame, die ich empfehlen würde. Die macht mit Markus Begedahl auch so eine Konferenz in Bonn jedes Jahr. Und das finde ich persönlich spannend. Also die Rolle des Journalismus. Und die wird jetzt vielleicht auch nochmal relevanter durch diese Veränderung bei Facebook. Wir haben hier in Berlin auch ein ganz tolles Haus, wo Korrektiv unter anderem sitzt, die sich mit neuen Medienmodellen beschäftigen. Also es gibt gerade in diesem Bereich, glaube ich, ganz viele Leute, die irre spannend Einblicke auch in sowas Alltägliches wie die Mediennutzung geben, wo man auch als Fachmann und Frau nochmal die Augen aufmacht.
Ein Megathema, was mich selbst auch tatsächlich sehr umtreibt, wo ich jetzt noch nicht so den Anpack für bisher hatte. Ich gucke mir die mal an. Die Nadja kenne ich, glaube ich, irgendwie über eine Ecke. Markus Begedahl natürlich als einen der Republika-Macher. Ja, vielen, vielen Dank für den Tipp. Vielen, vielen Dank für eine gute Stunde, sehr Deep Dive in das Thema Naturschutz. Ich danke dir für all die Einblicke, die du mir gegeben hast. Ich nehme vor allen Dingen mit, dass ich mir mal ausreichend Zeit nehme, euch auf der Webseite ein bisschen zu stöbern und zu gucken, was ich auch schon im Kleinen selbst machen kann. Und das Thema Familienmitgliedschaft schaue ich mir auch nochmal im Detail an, siehst du. Vielen Dank.
Genau, das Spannende, kurz noch eine Werbepause hinten dran. Ne? Familienmitgliedschaft, das ist ein Mindestbeitrag, der ist, glaube ich, 48 Euro im Jahr. Das ist wenig. Ne? Man darf aber auch mehr machen. Mhm. Und tatsächlich machen die meisten Leute auch mehr.
Der Werbeblock seid ihr sehr, sehr gerne. Was heißt gestattet? Ja. Vielen Dank, lieber Roland. Ja, ein gutes Gespräch und vor allen Dingen, glaube ich, etliche sehr konkrete Ansätze. Und das ist ja das, was ich mit Relevant machen möchte, dass ihr, liebe Hörer da draußen, vielleicht die ein oder andere Idee mitnehmt und selbst macht und selbst anpackt. In diesem Sinne, alles Gute für euch, alles Gute für den NABU, aber insbesondere auch für dich. Alles Gute, lieber Roland. Vielen Dank.
Vielen Dank auch die Möglichkeit, hier die Geschichte einmal zu erzählen. Das freue ich mich auch immer. Danke.
Dank dir.